Guten Tag. Dobri dan. Ja? Super. Oder so. Oder so. So. Und wie so? Dobro? Okay, gut. Können wir später nochmal sprechen. Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich habe überlegt, soll ich mich abmelden? Aber dann habe ich mir vor meinem geistigen Auge habe ich mir die Gesichter von Willi und von all den anderen mal angeschaut und habe auch von den Freunden aus der Ukraine und dann habe ich gesagt, das kannst du doch nicht den Leuten antun. Stimmt's? Und ich denke, wir kommen zurecht miteinander. Ich habe seit einer Woche, am Mittwoch war Regio Gebetsmorgen, musste ich meine Brüder und Schwestern enttäuschen, ich konnte nicht dabei sein. Mir ging es nicht so gut. Ich war ganze Woche heiser und also, das ist jetzt super, das ist 90% positiv, gut. Dann habe ich auch gedacht, Herr, ein Prediger ohne Stimme, das geht nicht. Und dann habe ich gebetet, habe gesagt, Herr, wenn du willst, dass ich am Sonntag wieder auf die Kanzel steige, dann musst du was tun. Und er hat was getan. Nicht so hundertprozentig, wie wir uns das vorstellen, aber er hat es geschenkt, dass ich noch hier sein darf heute Nachmittag und dass ich euch eine Predigt halten darf, eine gute Predigt. Ich halte meistens nur gute Predigten. Es gibt keine schlechten Predigten. Leben in der Abhängigkeit Gottes. Vater Abraham ist auch da, mein lieber Bruder. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich den an... Ich habe überlegt auf der Fahrt, wie wird der Markus wohl aussehen? Jetzt hat er seinen Bart noch länger. Ich habe gesagt, jetzt muss ich meinen Bart auch wachsen lassen. Ja, oben geht's nicht, aber hier geht's noch. Leben in der Abhängigkeit Gottes. Darum geht's heute. Meine Frau lässt herzlich grüßen. Sie ist seit Mittwoch unterwegs mit einer Freundin. Das ist sie. Super, Peter. Ich wollte gerade sagen, Peter, kannst du mir mal ein Glas Wasser holen? Ich danke dir, ja. Sie ist unterwegs. Vor längerer Zeit hat sie das mit ihrer Freundin, Bekannten, die lebt in der Nähe von Würzburg, hat vorher in Alsbach gelebt, also in Herborn, und ist eine gläubige Schwester. Und die hat immer mal den Wunsch gehabt, mit meiner Frau runterzufahren, um zu sehen, wo sie gelebt, wo sie aufgewachsen ist, also in der Nähe von Ulm. Und dann haben die das vor längerer Zeit festgemacht, Mittwoch bis morgen. Morgen kommt sie wieder zurück, also heute Nachmittag sind sie wieder zurückgefahren nach Würzburg. Da wird meine Frau auch dann noch eine Nacht, also bleiben da übernachten und morgen wird sie dann zu mir kommen. Ich habe gedacht, das ist Maßarbeit Gottes, weil meine Frau hätte es nicht ausgehalten, meine Husterei und so weiter. Nachts, also zwei Nächte, konnte ich überhaupt, kennt ihr das, überhaupt nicht schlafen. Kaum, wo ich am Einschlafen war, musste ich wieder husten. Und dann bin ich aufgestanden. Ihr glaubt es gar nicht, so oft, so viele Bonbons habe ich im Leben nicht gelutscht. Also diese Menthol-Bonbons und Eukalyptus und so. Ne? Und so viel inhaliert habe ich in meinem Leben noch nicht. Und dann denke ich, Was kann denn da überhaupt noch was sein? Das geht doch gar nicht. Schleim muss doch endlich weg sein. Aber nun zu meinem Thema. Ihr merkt das, es wird heute länger gehen. Leben in der Abhängigkeit Gottes. Und dazu möchte ich zunächst mal aus 2. Mose 16 die Verse 1 bis 16 lesen. Und ich möchte diesen Text lesen nach Neues Leben Übersetzung. Neues Leben, ihr könnt es gerne mitlesen. Danach brachen sie von Elim auf, einen Monat nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Auch hier machten die Israeliten Mose und Aaron wieder heftige Vorwürfe, hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet. klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Da sprach der Herr zu Mose: Ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen jeden Tag vors Lager gehen und so viel davon auflesen, wie sie für den jeweiligen Tag brauchen. Auf diese Weise will ich prüfen, ob sie meine Anweisungen befolgen oder nicht. Am sechsten Tag sollen sie das, was sie eingesammelt haben, zubereiten. Und es wird doppelt so viel sein wie an den anderen Tagen. Mose und Aaron sagten zu den Israeliten: Heute Abend werdet ihr merken, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten geführt hat. Morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Er hat eure Klagen gehört, die sich gegen ihn gerichtet haben. Denn wer sind wir schon, dass ihr uns Vorwürfe macht? Und Mose fuhr fort: Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot, bis ihr satt seid, denn er hat euer Jammern gehört. Wer sind wir schon? Ja, eure Klagen richten sich gegen den Herrn, nicht gegen uns. Dann sagte Mose zu Aaron: Fordere die ganze Gemeinschaft der Israeliten auf. Kommt vor den Herrn, denn er hat eure Klagen gehört. Und während Aaron dies den Israeliten mitteilte, blickten sie zur Wüste hinüber. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe die Klagen der Israeliten gehört. Teile ihnen Folgendes mit: Gegen Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen. Morgen früh werdet ihr Brot erhalten und davon satt werden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin. An diesem Abend flog eine große Anzahl Wachteln herbei. Sie ließen sich im ganzen Lager nieder. Am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als der Tau später am Morgen verschwunden war, bedeckten feine Körner wie Reif den Boden. Die Israeliten sahen es und fragten einander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose antwortete: Das ist das Brot, das der Herr euch zum Essen gegeben hat. Der Herr gibt euch folgende Anweisung: Sammelt euch davon so viel, wie ihr benötigt. Pro Person, die in eurem Zelt lebt, sollt ihr einen Korb davon sammeln. Bekannte Geschichte. Habt ihr bestimmt mal gelesen oder gehört, diese wunderbare Geschichte von Manna und Wachteln. Ihr Lieben, manchmal sagen wir es auch: Ich glaube, ich krieg eine Krise. Ich glaube, ich krieg eine Krise. Manchmal sagen wir es auch so leicht dahin, ist gar nicht so ernst gemeint, ne? Aber Krisen gibt's ja wirklich. Krisen gibt's wirklich. Momente, wo es uns nicht gut geht, wo wir vielleicht mal neu fragen: Mein Arbeitsplatz, ist das jetzt auf Dauer oder soll ich mich beruflich noch einmal verändern? Ist das noch dran? Weil ich vielleicht sehr unzufrieden bin mit der Situation, in der ich mich gerade befinde, oder die Beziehung, in der ich gerade lebe. Meine Ehe kommt nochmal auf den Prüfstand in einer Krise. Ich überlege: Geht das jetzt noch mit mir, mit uns weiter? Schaffen wir das nochmal miteinander ins Reine zu kommen? Können wir die Probleme klären, die wir haben? Oder auch die Gemeinde, dass man fragt: Ist das noch meine Gemeinde? Habt ihr euch mal die Frage gestellt? Ist das noch meine Gemeinde? Sowas kann uns mal treffen. Nicht, dass wir uns das immer aussuchen, aber in so eine Krise kann man ja auch mal reinkommen. Jeder Mensch kommt dann und wann in eine Krise hinein. Und dann wünschen wir uns natürlich eine Klärung. Und hier ist es gleich, hier in unserem Text ist es gleich ein ganzes Volk, das sich in einer Krisensituation befindet. Kurz zur Vorgeschichte. Wir kennen sie ja vielleicht. Hinter den Israeliten liegt eine echt stressige Zeit. Die war stressig. Sie verlassen das Land, das ihnen lange eine Heimat war. Sie müssen es einfach verlassen. Am Ende ging es nicht mehr. Der Pharao hat ihm zu arg und zu übel mitgespielt. Und Gott hat nun mittels Mose zum hastigen Aufbruch aus diesem Land gedrängt. Raus aus ägyptischer Knechtschaft. Eine großartige Rettungsaktion haben sie da erlebt. Die Befreiung aus der Knechtschaft. Danach hatten sie ein wenig Ruhe in der Oase Elim. Elim wird dann beschrieben wie ein paradiesischer Ort. 70 Palmen, Datteln, Bananen im Überfluss. 12 Wasserquellen, 12. Das ist wie Urlaub, oder? Elim, das steht so für Urlaub, für Krafttanken. Jeder Sonntag ist Elim-Sonntag. Versteht ihr? Ihr seid hierher und ihr seid richtig hier, denn ihr tankt jetzt Kraft auf. Ich verteile keine Bananen, aber ich verteile euch Gottes Wort. Elim, also das steht für Urlaub, für Kraft tanken. Aber danach kommt, was kommt danach? Die Wüste. Und in der Wüste gibt's keine Datteln und Bananen im Überfluss. Auch keine 12 Wasserquellen. Da gibt es vor allen Dingen, wenn es eine Sandwüste ist, Sand. Sand, soweit das Auge reicht. Wart ihr mal in der Wüste? Ich meine jetzt so in der richtigen, in der Sahara, jetzt nicht menschlich jetzt, ja. Wir sind ja immer wieder in der Wüste, aber ja. Sand, Sand, Sand. Flimmernde Hitze am Tag, kahle Felsen dazwischen und nachts wird es natürlich entsprechend sehr kalt. Die ersten Tage vergingen so einigermaßen, aber irgendwann wird es richtig schlimm. Und sie wenden sich natürlich an den, der sie da als Führer bisher, also immer treu, der ihnen vorangegangen ist, an Mose, ist ja klar. Mose, fragen sie, sind wir bald da? Mose, wie lange soll das jetzt noch gehen? Wie Kinder, die fragen auch und können richtig nerven. Wie lange geht das jetzt noch? Ich kann mich noch gut erinnern an unsere Jungs, Daniel und Jonas. Sie lassen übrigens auch herzlich grüßen. Sie wissen, dass ich heute Nachmittag hier predige. Sie haben gesagt, Papa, wir beten für dich. Und das ist ja schön. Ich bin so dankbar, dass sie auf dem Weg sind. Auch die Schwiegertöchter, dass sie gläubig sind. Das ist nicht selbstverständlich. Der eine in Freiburg, der andere in Ulm. Aber ich weiß noch, wo sie klein waren und ihr könnt euch, einige können sich auch daran erinnern, wo sie hier Pimpfis waren, ja? Wo wir früher immer wieder auch nach Bosnien gefahren sind. Da sind meine Wurzeln. Klitze, Wurzeln. über zig Stunden runtergefahren und die kleinen Pimpfis hinten und die haben gesagt, genau das haben sie gesagt, sind wir bald da. Und dann mussten wir die irgendwie ablenken, dann haben wir Spiele mit denen gemacht. Die Ruth vor allen Dingen, die hat dann immer mit denen so verschiedene Spiele wie, ich sehe was, was du nicht siehst. Das hat denen gefallen. Da konnte man sie so ein, zwei Stunden richtig dann halt ablenken. Wir sind so lange unterwegs, sagt das Volk hier. Mose, du kannst machen, was du willst. Wir bleiben jetzt hier einfach stehen, denn wir wissen ja gar nicht, ob das Gottes Absicht ist, dass wir jetzt hier langlaufen sollen. Gib doch zu, Mose, du hast dich selbst verfranzt. Du weißt den Weg gar nicht richtig. Du hast auch keine Idee, Mose. Wenn wir es recht bedenken, hast du ja eigentlich Schuld, du und dein lieber Bruder Aaron, dass wir in diese Misere jetzt gekommen sind. Du hast Schuld, dass es uns so schlecht geht. Du hast Schuld, dass es mir so schlecht geht. Wenn es mir schlecht geht, sind meistens die anderen dran schuld. Komisch, ne? Meistens die anderen. Ganz wenig ich. Ich will nicht sagen, nie, ganz wenig. Stimmt's, ne? Immer die anderen. Komisch. Meine Eltern haben Schuld. Ja, dass ich in meiner Lebenswüste leben muss. Ich hatte eine schwierige Kindheit, schwere Kindheit. Meine Eltern haben Punkt, Punkt, Punkt. Meine Lehrer haben Schuld. Meine Lehrer haben natürlich immer Schuld. Meine Frau hat Schuld, die du mir gegeben hast. Ne? Peter. Ja, mein Mann hat Schuld. Kommt auch mal vor, ne? Die Umstände, ja, die Umstände. Die Leute hier in Monshausen und Umgebung haben Schuld. Sind nicht gut zu mir. Die Gemeinde ist auch nicht okay. Der Pastor, die Regierung. Die Welt ist schlecht, die Welt ist schlecht. Nur ich habe damit nichts zu tun. Ne? Damit will ich nicht sagen, dass andere Menschen an mir nicht schuldig werden können. Durchaus. Eltern und Lehrer, Pastoren, Ehepartner. Und es ist auch wichtig, das zu benennen. Manchmal ist ja schon wichtig, dass man sagt, da ist Schuld passiert. Das ist wichtig. Zu sagen, da ist Schuld passiert. Aber die Verantwortung, ihr Lieben, und das sage ich ganz von ganzem Herzen und ich hoffe, ihr nehmt es herzlich auf. Die Verantwortung für dein Leben hast du ja trotzdem. Die Verantwortung für dein Leben gibst du ja damit nicht ab. Und die Frage ist ja auch, was macht dein Glaube aus, wenn der in der Wüste ist? Ist mal dein Glaube in der Wüste gewesen? Ich glaube, hier könnten viele erzählen. Was macht dein Glaube aus, wenn der in der Wüste ist? Wird er jetzt einfach trockengelegt, dieser Glaube? Wird er vom Wüstenwind zugeweht? Oder hat er die Chance, sich das erste Mal zu bewähren? Ist das jetzt für dich eine Bewährungssituation, ob du wirklich nicht nur vom Vertrauen redest, sondern vom Vertrauen auch lebst? Es gibt viele Menschen, jetzt rede ich zu den Insidern, also zu den Gläubigen. Ich weiß nicht, wer von euch alles gläubig ist. Ich glaube, ich hoffe, dass alle gläubig sind. Wenn nicht, dann wird es ja höchste Zeit. Aber ich rede zu den Insidern. Ja. Die meisten von den Insidern, die können gut theoretisch vom Vertrauen sprechen. Aber es sind so wenige, die wirklich Vertrauen leben. Vertrauen will gelebt werden, nicht nur theoretisch, ja, verstandesmäßig. Hier, Sprüche 3, Vers 6, Steffi, kennst du, hast ja zitiert. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, steht da drin. Verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Vertrauen ist gefragt, Gottvertrauen. In Elim, ihr Lieben, was mir auch aufgefallen ist im Text, in Elim braucht man kein Gottvertrauen. Da braucht man kein Gottvertrauen in Elim. Wenn man gut versorgt ist, satt im Leben unterwegs ist, wenn alles für einen gesorgt ist, ist ja alles gut. Ne? Was braucht man für Vertrauen? Aber Gott hat ja noch was vor mit uns und Gott hat ja was vor mit dem Volk. Damals sollten die Israeliten ein Land in Besitz nehmen. Und dazwischen liegt nun mal die Wüste. Da müssen sie durch. Und dahinter ist das Land, das sie einnehmen sollen. Dahinter! Das ist ihnen versprochen. Ich weiß nicht, was du, wenn du so mal drüber nachdenkst. Ich hoffe, dass du nicht aufgehört hast, nachzudenken. Ja, ich weiß nicht, was du, wenn du so mal darüber nachdenkst, was du vielleicht in Besitz nehmen sollst. Hast du dich mal gefragt? Was sollst du in Besitz nehmen? Hast du dich mal gefragt? Was ist das Land, das du einnehmen sollst? Gott ist doch nicht ein, wir sind doch nicht einfach durch diese Welt, die manchmal wüst ist, und sie ist wüst, und wo wir manches an Wüste auch vor uns haben, aber Gott hat uns doch nicht hier in diese Welt gesetzt, ja, um einfach dann abzuwarten und immer zu hoffen, dass irgendwann mal so ein Elim kommt, ne? So ein Aha-Erlebnis, ne? Mit 70 Palmen und viel Datteln und Bananen. Was ist das Land, das du einnehmen sollst? Gott will, dass wir Land einnehmen. Ich? Du? Ja, dazwischen liegt also die Wüste und da ist überall Sand. Sand zwischen den Zehen, in den Ohren, in den Augen, überall ist Sand. Wart ihr schon mal nicht in der Wüste, sondern im Urlaub und am Sandstrand? Ich war mal da. Da war ich froh, dass ich abends dann unter die Dusche ging und mich von oben bis unten abgeduscht habe. Da kam so viel Sand raus. Unglaublich. Sand überall. Und dann sagen die Israeliten, in Ägypten, da ging es uns viel besser. Da war nicht so viel Sand. Ne? Da hatten wir nicht Sand zwischen den Zähnen, sondern da gab es Fleisch zu essen. Später wird dann nochmal richtig erzählt, was es da noch Leckeres gab. Da hatten wir Knoblauch. Knoblauch. Na, nur bleibt mir fern. Dann gab es Gurken und Melonen. Viele Melonen. Da ging es uns so richtig gut. Früher war alles besser. Kennt ihr den Satz? Früher war alles besser. Von wegen, früher war alles besser. Stimmt ja gar nicht, oder? Das stimmt nicht. Die ganze Plagerei ist vergessen. Die Sklaverei, das Unterdrücktsein, die Schindlerei, die Sklaverei, die sie hatten, alles vergessen. Das Handeln Gottes in unserem Leben wird so schnell vergessen, Freunde. Wird so schnell vergessen. So sind wir Menschen. Und Gott ist gnädig. Gott hört sich das alles an, die ganze Meckerei. Gott hört sich das alles an, das Jammern und Meckern und Klagen. Er sagt jetzt nicht zu dem, hör mal auf. Vergangenheit, Verkehren ist nicht das Thema. Und denkt mal daran, wie ich euch geholfen habe. Wo ist denn euer Vertrauen? Er sagt nichts dazu. Er sagt auch nicht, Mose, sorge dafür, dass die nicht meckern. Macht er nicht. Er weiß sie nicht zurecht. Er schickt ihnen Hilfe. Interessant. Er schickt ihnen Hilfe. Er schickt ihnen Fleisch und er schickt ihnen Süßigkeiten. Wachtelfleisch und Manna. Naja, wie er es ihnen schickt, da müssen wir jetzt auch noch mal hingucken. Die müssen immerhin die Wachteln fangen und die müssen sie rupfen und zubereiten. Das müssen sie machen. Das sind jetzt keine gebratenen Hähnchen oder Hühnchen, ja, die vom Himmel fallen, die man dann nur aufsammeln muss, sondern das sind einfach noch richtige Tiere, die muss man noch schlachten. Und Manna ist dieser milchige Saft, der von den Tamariskensträuchern in den nächtlichen kalten Wüstensand tropft und sich dort dann zu einer Kugel verfestigt, ja? Von den Läusen, die auf den Sträuchern sitzen. Diese kleinen Kugelchen müssen noch eingesammelt werden, geknetet werden und irgendwie gebacken werden. Gott sorgt für uns, aber Freunde, Gott füttert uns nicht. So, Hämmchen, Hämmchen, Täubchen, Täubchen kommt runter, gebraten und fertig. Gott sorgt für uns, aber er füttert uns nicht. Gott sorgt für uns, aber er füttert uns nicht. Gott schenkt uns Hilfe, aber wir müssen sie auch ergreifen und was daraus machen. Wir müssen sie gestalten, ne? Diese Kügelchen, die man kneten muss, das ist ja richtig Gestaltung. Gott schenkt mir Möglichkeiten und ich mache etwas daraus. Wenn du dich einfach passiv in deine Lebenswüste hinstellst und forderst, dass Gott eben mal deine Lebenssituation verändert, mit einem Schlag, mit einem Fingerschnipsen und sagt, jetzt ist wieder Elim. Kannst du lange darauf warten, passiert gar nichts. Passiert gar nichts. Aber Gott schenkt Möglichkeiten. Gott schenkt Möglichkeiten in der Krise. Ich höre das immer mal wieder. Gott kann noch mal ein Wunder schenken. Warum schenkt Gott kein Wunder? Hast du das mal gebetet? Ja, wir dürfen darum beten, keine Frage. Mit einem Schlag ist alles besser in meinem Leben, wenn er ein Wunder tut. Klar kann er das, macht er aber oft nicht. Macht er oft nicht. Oft nutzt er die natürlichen Gegebenheiten um uns herum. Hier in diesem Fall erschöpfte Vogelschwärme, die den Flug über die Wüste nicht schaffen, die sich niedersetzen müssen, sind ganz müde vom Flug, kann man gut einfangen und Manna, das man aufsammeln kann. Morgens gibt's Manna und abends gibt's Wachtelfleisch. Gottes Halbpension in der Wüste. Und die Leute sind beschäftigt. Sie sind am Wunder der Versorgung mitbeteiligt. Gott nimmt uns rein in seine gute Versorgung. Und sie bekommen die Nahrung nur für einen Tag. Für einen Tag. Sobald sie nämlich versuchen, das Manna zu sammeln und aufzuheben für den nächsten Tag, ist es schlecht geworden. Manna verdirbt. Die Erfahrung der guten Versorgung gibt es nicht im Voraus, Freunde. Das schreibt euch hinter die Ohren. Gott schenkt nichts im Voraus. Ja? Das wünschen wir uns. Im Voraus. Für die nächsten Monate und Jahre im Voraus schon Dings alles geklärt zu haben, oder? Die Leute damals blieben abhängig und wir bleiben es auch und du und auch ich. Gott bringt sich jeden Tag neu in Erinnerung. Er sagt jeden Tag neu, ich bin es, begreif es doch, ich bin es, der dich gut versorgt. Ich will es auch morgen sein, aber rechne erst heute mit mir. Rechne heute mit mir. Heute will ich dich versorgen. Wisst ihr, manchmal ist meine Woche rappelvoll, Besuche, Bibelstunden, Telefongespräche, E-Mails beantworten, alles Mögliche. Und ich denke manchmal, das schaffst du nicht, das schaffst du einfach gar nicht. Und Gott sagt, doch, du schaffst das. Stück für Stück. Ich gebe dir nicht die ganzen guten Gedanken für die ganze Woche, sondern ich gebe dir Gedanken für diesen Tag. Und ich gebe dir auch nicht die Kraft im Voraus für eine ganze Woche. So nicht. Aber du wirst erleben, dass ich dich Tag für Tag versorge mit dem, was du brauchst. Aber nicht im Voraus. Ich bleibe abhängig und das ist gut so. Ich werde nie sagen können, Gott, jetzt kann ich das ohne dich. Jetzt habe ich begriffen, das System, wie das geht. Jetzt weiß ich das. Jetzt nehme ich die Dinge selbst in die Hand. Leider machen es oft viele, aber die scheitern auch damit. Und das wäre auch schlimm, wenn wir das selber jetzt in die Hand nehmen würden, denn dann würde ich mit Gott nicht mehr reden, dann würde ich mit ihm keine Zeit mehr haben, dann würde ich zu ihm keine Beziehung aufbauen, wenn ich denke, es geht ohne ihn. So bin ich immer auf ihn angewiesen und rede mit ihm und teile mein Leben mit ihm, jeden Tag. Deswegen ist es wichtig, jeden Tag Gott aufzusuchen. Und Sonntag ist der Höhepunkt, ist der Elim sozusagen, der Sonntag. Wisst ihr, es gibt Abhängigkeiten und Abhängigkeiten. Es gibt Abhängigkeiten, die mich einengen und die mir nicht gut tun. Das sind schlechte Abhängigkeiten. Wenn ich irgendwelchen Süchten folge, wenn irgendwelche Zwänge in meinem Leben sind, wenn es Menschen gibt, die mich an sich binden wollen, von dem sollst du frei werden von diesen Abhängigkeiten. Unbedingt, das tut dir nicht gut. Diese Abhängigkeiten sind schlecht. Und es gibt eine gute Abhängigkeit, die solltest du pflegen. Die macht stark, die baut mich auf. Das ist die Abhängigkeit von Gott, wenn ich wirklich mit Gott mein Leben teile. Und das ist eine gute Abhängigkeit. Gott will dich ja versorgen. Und ich wünsche dir das sehr, dass du das erfährst. Und oft ist es eben so, dass Gott uns nicht einbindet in seine wunderbare Versorgung. Er bindet uns ein in seine wunderbare Versorgung. Manna und Wachteln sind die guten Möglichkeiten Gottes in deinem und in meinem Leben. Und ich wünsche dir, dass du die guten Möglichkeiten für dich erkennst. Heute, erstmal nur heute. Mach dir keinen Kopf über morgen, sondern heute. Und morgen dann wieder heute. Wir machen uns so oft Kopf für eine ganze Woche oder noch mehr und vergessen total, dass Gott da ist, oder? Dass er für mich sorgt. Jesus, in Johannes 6 haben wir gehört, in der Schriftlesung, das Brot des Lebens, er sättigt 5000 Menschen. Es waren wahrscheinlich mindestens 15.000. Aber er sättigt sie. Was hat er getan? Er hat Gott das anbefohlen, das Wenige, hingehalten. Und das ist für mich auch ein Bild, Freunde, ich schließe jetzt, langsam Zeit. Sein Bild für mich. Wir dürfen mit dem Wenigen doch zu Gott kommen, oder? Und was macht er daraus? Er macht viel. Nimm das doch bitte mit. Das durfte damals das Volk Israel in der Wüste erleben. Und das dürfen wir immer wieder auch erleben. Gott versorgt. Ihm kann man wirklich vertrauen. Und vertraue ihm jeden Tag aufs Neue. Amen.